HR Info. Das Interview.
Mit Stefan Bücheler. Sie ist Sprachwissenschaftlerin, sie lehrt und forscht in Kalifornien, sie weiß um die Macht der Worte und sie gehört zu den wenigen, die den Wahlsieg Donald Trumps vorausgesagt haben. Elisabeth Wehling. Sie sagt, hört genau hin, wir werden selbst mit einfachen Worten ständig manipuliert. Darüber muss ich mit ihr reden. Elisabeth Wehling, in HR Info das Interview. Frau Wehling, wie darf ich Sie begrüßen als die hübsche Blonde aus Hamburg oder die Frau, die auf Trump wettete und $500 gewann oder die Linguistin aus Berkeley, die uns das Framing erklärt? Was gefällt Ihnen da am besten?
Ach oder? Gott, ich glaube, da müssen wir auf Option 3 gehen. Option 3, die Linguistin aus Berkeley, das Framing erklärt. Ich glaube, die Spracherklärerin, das steht am ehesten auf meiner Weste.
Glauben Sie, das ist wichtig, wie man so ein Gespräch eröffnet, wie man sie ankündigt? Glauben Sie, dass unsere HR-Info-Hörer sie anders wahrnehmen, je nachdem, welches Bild sie von Ihnen im Kopf haben?
Ja, sicher, weil die Sprache ja sofort einen bestimmten Deutungsrahmen, einen sogenannten Frame eben im Kopf der Zuhörer aktiviert und die Assoziationen natürlich ganz unterschiedliche sind, je nachdem, auf welches Attribut, zum Beispiel in diesem Fall einer Person, sie sich konzentrieren. Das Gleiche würde gelten für Donald Trump, wenn wir sagen, Donald Trump, der Kandidat, der Amerika wieder groß machen wird oder Donald Trump, der Tag und Nacht twittert, dann haben wir sofort zwei ganz unterschiedliche Bilder im Kopf und ich denke, das wäre bei mir gar nicht anders.
Ich glaube, die hübsche Blonde aus Hamburg, die habe ich nur reingeschrieben, um sie zu ärgern. Da habe ich mir schon gedacht, dass das nicht ganz zutrifft. Aber ich hätte fast gedacht, dass Sie die Frau, die auf Trump wettete und $500 gewann, nehmen würden, weil das ja so ein Gewinner-Nimbus dann hat.
Ja klar, das ist auch, also das war auch schön. Ich war ja witzigerweise in unserem Team tatsächlich die Einzige, die diese $500 auf Trump gesetzt hat. Was ganz erstaunlich ist, denn ein Teil der Experimente, in denen wir eben vorhersagen konnten, dass Trump höchstwahrscheinlich gewinnen wird, hatten wir auch tatsächlich in diesem Team gemacht. Aber irgendwie mochte keiner so richtig daran glauben, dass das am Ende alles so rauskommt. Insofern, klar, das war ein schöner Moment, aber ich denke, dieser flüchtige Moment, der ja auch ein Stück weit ein bitterer Moment ist, die Wahl Trumps zum Präsidenten in den USA, wäre dann wahrscheinlich nicht das größte Label, das ich mir auf meine Arbeit schreiben würde.
Dennoch kann ich mir vorstellen, dass das Ihren Arbeitsalltag schon verändert hat, als eine der wenigen bekannt zu werden, die es richtig eingeschätzt hat.
Ja, sicher. Also die Geschichte Trump, das hat natürlich einen ungemeinen Erklärungsbedarf und fällt natürlich genau in mein Thema, nämlich die Frage, wie kann jemand primär über Sprache, denn Wahlkämpfe werden ja primär über Sprache ausgetragen, wie übrigens auch das Regieren und was wir jetzt sehen, was aus dem Weißen Haus kommt. Natürlich ist dann die Frage ganz besonders relevant, was ist da los mit der Sprache, was passiert in den Köpfen der Menschen, wieso kann man eine Bevölkerung so nach rechts oder links verschieben, wie kommt man bei den Leuten an, was hat Hillary Clinton falsch gemacht? Klar, das ist genau das Thema, für das meine Expertise aus der Kognitionsforschung dann relevant wird und insofern habe ich natürlich viele Gespräche führen können und auch mich viel auseinandersetzen können mit diesem Thema. Und im Übrigen, ein Hauptteil unserer Forschung dieser Tage betrifft natürlich ganz konkret Trump und seine Unterstützer.
Ein Begriff, den wir jetzt schon zweimal genannt haben, ist das Framing. Und Sie haben sich den Titel ausgesucht, die Linguistin, die das Framing erklären kann. Dann tun Sie das doch bitte mal. Was ist denn eigentlich Framing?
Ja, also Framing, das, also ist erstmal ein Wort aus dem Englischen. Und ich höre auch oft, dass die Leute sagen, Mensch, Frau Wehling, wieso müssen Sie das jetzt hier so auf Englisch machen und so. Und der Grund ist einfach, Framing ist tatsächlich ein Begriff in der Kognitionsforschung, der seit Jahrzehnten feststeht. Es ist ein tatsächlicher wissenschaftlicher Begriff und heißt aber nichts anderes als Rahmen, also einen Rahmen setzen. So, das Framing über Sprache funktioniert nun so, dass wir tagtäglich, ob es ist, dass wir Radio hören, ob es ist, dass wir eine Zeitung lesen, ob es ist, dass wir im Gespräch in einer Dorfkneipe mit Leuten über Politik diskutieren, Sprache in unseren Kopf hineingefüttert bekommen. So. Und jedes dieser Wörter, das wir hören, sei das die Steuerlast, sei das der Klimawandel, sei das die Flüchtlingswelle, aktiviert also in unseren Köpfen, in unserem Gehirn einen sogenannten Frame, also einen Deutungsrahmen. Und der gibt uns dann eine ganze Reihe von Assoziationen und Ideen, die wir erstmal gar nicht so im Wort vermuten, die aber dann ganz, ganz stark unsere Wahrnehmung einer politischen Gegebenheit prägen.
Das heißt also, die Betrachtungsweise, die Art und Weise, wie wir auf Fakten schauen, kann ich versuchen, als Redner zu beeinflussen. Also mal ganz platt nach dem Motto, das Glas ist entweder halb voll oder halb leer. Kann ich das beeinflussen? Ist das das, was man aktives Framing nennen würde?
Genau, Sie würden einen und denselben Fakt, in dem Fall ein Glas, das, wie gesagt, halb voll oder halb leer ist, ja, Sie würden diesen Fakt, der ja erstmal ganz objektiv auf dem Tisch liegt, der für uns alle gleichermaßen erfahrbar ist, wir können das Wasserglas alle sehen, den können Sie dann framen aus der einen oder anderen Perspektive. Und dass Sie dieses Beispiel nehmen, das ist ganz schön. Da können wir nämlich eine Sache ganz klar dran zeigen. Sie können diese Gegebenheit, diese faktische Gegebenheit, nur durch einen der beiden Frames kommunizieren. Sie können nicht aus einem Framing aussteigen. Sie müssen entweder sagen, das Glas ist halb voll oder das Glas ist halb leer. Das heißt, ganz oft in der Kommunikation gibt es gar nicht die Option, außerhalb von Frames zu kommunizieren, sondern wir müssen uns für eine Perspektive entscheiden. Und im politischen Streit ist es dann natürlich optimal, wenn man sich für eine Perspektive entscheidet, sprachlich und damit gedanklich, die der eigenen Wertehaltung, den eigenen politischen Idealen entspricht.
Wir haben ihn eingangs schon kurz erwähnt, Donald Trump, Präsident der Vereinigten Staaten. Sie leben und arbeiten ja in den USA, haben seinen Wahlkampf beobachtet und darauf gewettet, dass er gewinnt. Was hat Sie da so sicher gemacht? Ist der Trump der Meister des Framings?
Trump hat sein Framing sehr viel besser im Griff, als Hillary Clinton das hatte. Das liegt auch daran, dass er mit Experten und Beratern zusammenarbeitet, die schon seit langem für die Republikaner Framing machen und sehr erfolgreich umsetzen. Nicht umsonst hat sich ja der amerikanische Diskurs über die letzten Jahrzehnte immer stärker hinbewegt zu einem eher neoliberalen Gedankenbild, zu eher konservativen Werten. Das heißt, er hatte da gute Unterstützung. Er macht es aber auch gut aus dem Bauch heraus. Er ist da ein Talent. Der Grund, dass ich jetzt seinen Sieg vorausgesagt habe, das lag eher daran, dass wir tatsächlich es in unserem Labor hier am Campus nachgestellt haben. Wir haben uns unentschiedene Wähler genommen und haben ihnen unterschiedliche Aussagen vorgelegt von Trump oder von Clinton darüber, dass bestimmte Werte, bestimmte Ideen wieder ganz hochgehalten werden sollen in Amerika. Und wir haben tatsächlich sofort gesehen, die Menschen haben sich bei Argumenten, also bei Frames, die auf Werte abzielen, wie für die eigene Nation sorgen, abschotten gegen außen, Trump ist der strenge Vater, den unsere Nation jetzt braucht, sind sie sofort hin zu Trump gegangen. Und zwar selbst dann, wenn seine Politik ihrem materiellen Eigeninteresse widersprach.
Das ist erstaunlich. Was bewegt die Menschen? Dann sind es nur Emotionen oder ist es eher eine Überzeugung, eine Ideologie? Worauf springen die an?
Es ist Überzeugung. Es ist Überzeugung und das wird in der Forschung tatsächlich auch als Ideologie betitelt. Also die Ideologieforschung ist ja ein Forschungszweig, in dem ich arbeite. Sie können das auch Weltbild nennen oder Wertehaltung, aber im Prinzip geht es immer um das Gleiche. Und zwar ein Set von Werten, von Anschauungen, die jeweils die Menschen ganz unterschiedlich innehaben können, die einem sagen, wie geht es unserer Gemeinschaft am besten, wie müssen sich Autoritäten verhalten, damit die Gemeinschaft optimal funktioniert, damit es den Leuten gut geht und welche Merkmale wollen wir in unseren Gruppenmitgliedern stärken? Wollen wir eher stärken die Selbstdisziplin? Dann machen wir das über Wettbewerb, über ökonomisches Abstrafen und Belohnen, also zum Beispiel niedrige Steuern und nicht zu viel soziale Fürsorge. Oder geht es uns darum, dass die Menschen das bekommen, was sie brauchen, damit es ihnen gut geht, damit wir Empathie in einer Bevölkerung fördern? Und dann würden sie das eher machen durch soziale Fürsorge und durch ein Beitragen aller zum kollektiven Schutz- und Befähigungssystem. Das sind schon mal zwei ideologische Blicke auf die Gemeinschaft und die können Sie eben erfolgreich kommunizieren jeweils oder auch nicht.
Was waren es für Bilder, mit denen Trump oder Rahmen, mit denen Trump so erfolgreich war? Eins haben Sie gerade schon angesprochen, der strenge Vater. Und ein anderes, was mir so ein bisschen im Kopf geblieben ist, ist ein krankes Land. Sind das die Bilder, die da so gegriffen haben?
Genau, das sind die Bilder, die gegriffen haben. Trump hat sich sehr gezielt als strenger Vater der Nation stilisiert. Wir wissen auch, dass das gut funktioniert, denn eine Sache, die Forschung jüngst gezeigt hat, ist, dass Menschen tatsächlich ganz unbewusst, also wir können es gar nicht benennen, es passiert aber, dass Menschen ganz unbewusst ihre Familienideale und ihre Vorstellung von guten Elternfiguren auf das nationale Miteinander übertragen. Trump kennt diese Erkenntnisse. Trump weiß, wie man mit solchen Sachen umgeht und hat sich tatsächlich als strenger Vater stilisiert in seinem Wahlkampf und tritt ja sehr autoritär auf. Und zwar nicht nur Bürgern gegenüber, sondern auch seinen Mitarbeitern gegenüber, auch Mike Pence gegenüber zum Beispiel. Das heißt, er hat da eine Marke gefunden, von der er weiß, dass sie funktioniert und dass die Leute ihm ganz automatisch folgen werden. Die Sache mit der Krankheit, das ist eine ganz spannende Angelegenheit. Wir wissen von eher konservativ bis zu erzkonservativ gestrickten Menschen, dass sie weniger Toleranz haben für physische Unreinheit und für Krankheit. Das heißt, Menschen, die konservativ wählen, haben in der Regel, es ist ein psychologisches Merkmal, eine größere Sorge, krank zu werden, sich irgendwo anzustecken. Ne? Fühlen sich eher gestresst, wenn mal jemand neben ihnen hustet oder wenn sie aus einer dreckigen Tasse trinken müssen. Das heißt, auch da eine klare Korrelation, in die er direkt reingegangen ist und zwar sehr erfolgreich.
Er stilisiert sich ja auch selber so, dass er da auch selber sehr empfindlich ist, wenn ich das richtig erinnere. Ne?
Absolut. Und er hat nicht nur das Land als befallen von einer Krankheit und als verschmutzt begreifbar gemacht, er hat ja auch seine politischen Gegenkandidaten. Also sei das Ted Cruz, sei das Marco Rubio oder sei das Hillary Clinton, immer wieder behaftet mit Bildern von Schmutz und von Krankheit. Hat zum Beispiel Hillary Clinton gesagt, hätte eine Toilettenpause gemacht und das sei ja ganz widerlich und da möge man gar nicht drüber nachdenken. Und nein, er will gar nicht dran denken, ganz eklig alles so. Er schafft also diese Bilder, in denen er selbst seine politischen Gegenkandidaten begreifbar macht, als irgendwie schmutzbehaftet und vollkommen richtig, wie Sie es gerade gesagt haben, er wurde nicht müde, im Wahlkampf immer und immer wieder zu betonen, ich bin ein totaler Reinheitsfreak, ich wasche mir 50 Mal am Tag die Hände, am liebsten schüttel ich auch gar keine Hände, das heißt, das ist alles Taktik, das ist hochstrategische Kommunikation, die er da gefahren hat.
Und Sie haben es kurz vorhin schon erwähnt, das hat er sich nicht selber ausgedacht, obwohl er vieles spontan wirkt von dem, was er tut. Auch das Twitter nachts, das klingt häufig so, als macht da einer, was er will, aber er hat sich beraten lassen.
Ja klar, er hat sich beraten lassen, er hat ein sehr, sehr gutes Team, also ein gutes Team im Sinne von seinen Interessen. Diese Idee, also diese Vorstellung, die wir ganz oft sehen, dass Leute sagen, naja, Trump macht das so aus dem Ärmel raus und der twittert dann nachts schon wieder irgendwas rum und so weiter. Es ist wirklich naiv anzunehmen, zum Beispiel, dass Trump seine Tweets selber schreibt. Also, dass Trump sich jeden Tag hinsetzt und dann irgendwie abends noch bei einem Glas Rotwein im Weißen Haus überlegt, was er jetzt tweetet. Das sind Bilder und Ideen, die dieses Kampagnenteam und das jetzt eben das, der Stab schaffen in den Köpfen der Allgemeinheit, die natürlich völlig fernab des Realen sind. Twittern ist ein strategisches Kommunikationsmoment in der heutigen politischen Debatte. Und da können Sie mal von ausgehen, dass das natürlich von seinem Team mitgemacht und mit durchdacht wird. Und selbst so Dinge wie Rechtschreibfehler oder mal ein bisschen daneben gegriffen in der Ausdrucksweise, das sind alles Momente. Das ist eine Kommunikation, um Nähe entstehen zu lassen zum Volk. Eine Kommunikation, die eben authentisch wirken soll, weil zum Teil Fehler behaftet. Und das ist genau das Ziel hier.
HR Info, das Interview mit der Sprachwissenschaftlerin Elisabeth Wehling. Trump war erfolgreich mit dieser Strategie. Könnte es sein, dass er den Rechtspopulisten in Europa jetzt gezeigt hat, wie es geht?
Die Rechtspopulisten in Europa haben sicherlich mit Trumps Wahlkampagne und auch seiner jetzigen Kommunikation eine super Vorlage. Und ich glaube, wir müssen auch davon ausgehen, dass diese Vorlage, dass die auch genutzt wird aktiv in den anstehenden Wahlkämpfen, sei es in Frankreich, sei es in Deutschland, sei es in den Niederlanden. Da muss man wirklich sagen, hat Trump natürlich etwas geschaffen mit seiner Kampagne, das für alle politischen Kräfte europaweit, die sich seinen Ideen, seiner Ideologie verbunden fühlen, natürlich eine Schablone sein kann.
Wenn jetzt Geert Wilders sagt, unser Land ist gekapert und wir müssen es zurückerobern, auch wenn tatsächlich weniger als 10% der Niederländer Muslime sind, ist das dann auch schon wieder so ein Framing?
Ja klar, das ist ein Framing. Also generell die Idee, die wir in den Niederlanden sehen bei Wilders, aber auch bei anderen Figuren wie Le Pen von der Front National, das sind natürlich diese Bilder, dass die Nation, also die jeweils eigene Nation, einem entrissen wurde. Man will sich die Kontrolle über die Nation zurückholen. Das war ja auch ein ganz starker Frame in der Brexit-Debatte bei den Briten. Das Land ist gekapert, das Land wird einem weggenommen, das Land wird überflutet vom Fremden. Also all diese sprachlichen Bilder, die sofort psychologisch aktivieren ein Gefühl des Kontrollverlustes. Und dann eben im nächsten Schritt das Bedürfnis, die Kontrolle zurückzugewinnen. Das sind ganz typische sprachliche Bilder, die wir auf Seiten von rechtspopulistischen Kräften sehen und die natürlich auch Trump bedient hat.
Wenn wir von Framing in der deutschen Politik sprechen, da fällt mir als erstes die AfD ein. Also wir gegen ein etabliertes System, wir, die wir immer weiter abrutschen und das bisschen, was wir haben, dann auch noch von einem reißenden Strom der Flüchtlinge bedroht sehen. Sind die Rechtspopulisten im Moment besser aufgestellt, was geschicktes Arbeiten mit Sprache, mit Framing angeht, zum Beispiel als die Linke?
Die AfD hat tatsächlich für einige Themendebatten sehr starke Frames. Und das ist natürlich insbesondere die Debatte rund um Menschen auf der Flucht, rund um europäische Solidarität. Ganz klar, da hat die AfD derzeit die Nase vorn. Und da müssen andere Parteien natürlich jetzt auch im anstehenden Bundestagswahlkampf ordentlich gegen anhalten. Und zwar mit den richtigen sprachlichen Bildern für dieses politische Thema. Und noch eines sei dazu gesagt. Wir sehen auch, dass die AfD natürlich thematisch die Bundesrepublik ein Stück weit vor sich her treibt. Also die AfD ruft Lügenpresse und wir haben 3, 4 Talkrunden zum Thema Lügenpresse. Ich rate zu Vorsicht. Man muss nicht jeden Köder, den die AfD sprachlich auf den Tisch legt, auf jeden Köder anbeißen. Das ist auch eine Frage natürlich in diesem Wahlkampfjahr, welche Themen werden wir diskutieren und welche Themen halten unsere Mitbürger, halten wir alle für besonders relevant. Und auch da ist Vorsicht geboten, weil dort kommt Framing genauso zum Tragen wie bei den einzelnen Wahlkampfslogans oder TV-Debatten.
Das heißt also einfach, das Poltern, das Framing der Rechtspopulisten zu übernehmen, hilft den Demokraten nicht unbedingt weiter.
Nein, gar nicht. Im Gegenteil, es schadet ihnen. Wann immer, und Sie kennen das ja aus dem Persönlichen, aus dem Alltag. Stellen Sie sich vor, Sie sind auf einer Geburtstagsparty und Sie kommen mit jemand ins Gespräch und diese Person sagt, ja, was mich schon immer an dir gestört hat. Ich finde einfach, dass du viel zu geizig mit deinen Sachen umgehst. Letztens waren wir ein Bier trinken und du wolltest die Rechnung genau aufteilen und so weiter und so fort. So, jetzt hat ihr Gegenüber ein Frame gesetzt, ein Frame, der sie angreift, ein Frame, der sie moralisch schlecht dastehen lässt. Sobald sie sich da einkaufen sprachlich und anfangen zu debattieren, naja du, eigentlich bin ich gar nicht so geizig, aber ich muss ein bisschen auf mein Geld schauen oder was auch, welche Antwort auch immer. Sie bleiben im Frame, sie bleiben im Angriff und die nächste halbe Stunde des Gesprächs und des Denkens wird sich drehen um die Frage, ob sie geizig sind. Damit haben sie schon verloren.
Wir beobachten einen Kanzlerkandidaten gerade bei uns in der Bundesrepublik, der einen sehr erfolgreichen Start hingelegt hat, Martin Schulz, auch durch die Art und Weise, wie er redet. Wie beobachten Sie den? Macht er viel richtig gerade?
Martin Schulz hat ein richtig gutes Händchen und eine richtig gute Intuition für Framing, das muss man sagen. Martin Schulz ist jemand, der eine Sache ganz automatisch macht, die vielen politischen Figuren auch mal öfter mal abgeht, und zwar das klare Benennen von Werten, das klare Benennen von seinem moralischen Bauchgefühl zu einer politischen Situation. Er macht das gekonnt, er erzählt nicht lange oder erklärt lange irgendwelche Programmdetails oder Fakten oder abstrakten Geschichten, sondern er ist immer sehr beim Bauchgefühl, sehr bei sich, sehr bei alltäglichen Geschichten, und das funktioniert für die Politik, denn Politik ist am Ende nichts anderes als das Übertragen unseres konkreten Bauchgefühls, unserer konkreten Bilder und Geschichten und Alltagsideen auf die abstrakte Nation, auf das abstrakte Miteinander. Da hat er ein gutes Händchen.
Haben Sie ihn sich schon mal persönlich direkt anhören können? Haben Sie ihn schon getroffen?
Ich habe ihn auch persönlich schon mal gehört und da fand ich ihn genauso überzeugend.
Wäre das eine interessante Person für Sie, um als Beraterin einzusteigen in den Wahlkampf?
Ach, da müssen Sie Martin Schulz fragen.
Noch nicht engagiert bislang. Hi, für das Interview mit Elisabeth Wehling. Sie ist Sprachwissenschaftlerin und hört sehr genau hin, welche Worte wir wann benutzen. Und da würde ich auch gerne nochmal drauf zurückkommen. Das Wort Flüchtling ist eins, das wir jetzt sehr häufig benutzen derzeit. Und das ist ein Begriff, der sich etabliert hat, wenn wir über die Menschen reden, die zu uns geflohen sind vor Krieg und Terror. Ist der Begriff Flüchtling in Ihren Augen eine gute Formulierung? Flüchtling?
Naja, der Begriff Flüchtling ist ein Framing, das die Gruppe, also die Menschen auf der Flucht, die Menschen, die zu uns gekommen sind, sofort kognitiv bewertet. Und zwar in vieler Hinsicht. Also die eine Sache, das ist ganz schnell erklärt, ist das Suffix Link vom Flüchtling. Das Suffix Link hat in der Sprache die Funktion, klein zu machen. Säugling, Setzling, Frischling, aber auch abzuwerten. Schönling, Widerling, Schreiberling. Das ist nicht die einzige Funktion dieses Suffixes, aber es ist eine sehr prototypische. Das heißt, dieses Damoklesschwert schwebt immer ein bisschen über den Begriff des Flüchtlings natürlich. Was aber besorgniserregender ist, und hier sind wir wirklich jetzt auch im ideologischen Framing drin, ist, dass der Flüchtling in der deutschen Grammatik männlich ist. Der Flüchtling, nicht die Flüchtlinge. Das heißt, sie kehren unter den Tisch gedanklich in dem Moment durch den sprachlichen Begriff den Fakt, dass die Gruppe von Menschen auf der Flucht natürlich auch Frauen, Kinder und so weiter inkludiert. Das heißt, hier wird ein Frame gesetzt, der sofort sich niederschlägt auf unsere Wahrnehmung. Wir nehmen die sogenannten Flüchtlinge eher als Stereotyp männlich mit allen bekannten Assoziationen wahr, wenn wir sie als Flüchtlinge bezeichnen.
Ich glaube, das ist ein Begriff, der hat sich etabliert fast. Es gibt ja kaum jemanden, der sagt, die zu uns geflüchteten Menschen oder die Menschen, die zu uns gekommen sind, die Flüchtlinge sind etabliert bei uns längst.
Ich höre das öfter mal auf Seite der Linken, dass man von Geflüchteten spricht. Und Geflüchtete ist ja neutral, ne? Also der Geflüchtete dient Geflüchtete. Das heißt, es gibt da schon schnelle, einfache Lösungen. Aber Sie haben vollkommen recht. Man hat sich sehr auf diesen Begriff eingeschossen. Ich will aber noch einmal in aller Deutlichkeit darauf hinweisen, wie sehr es relevant ist für unser Denken, dass dieser Begriff männlich ist. Wir haben zum Beispiel in einer Studie gesehen, Sie kennen das, wenn es einen Wirbelsturm gibt, dann gibt man dem Wirbelsturm Namen, ne? Dann ist das Wirbelsturm John oder Wirbelsturm Sally. So, jetzt hat man über Jahrzehnte hinweg erforscht und sich angeschaut, ob die Namensgebung der Naturkatastrophe als männlich oder weiblich sich unmittelbar niederschlägt auf das Verhalten und Denken der Bevölkerung, hat tatsächlich gefunden, dass Wirbelstürme, die weiblich benannt werden, weniger Gefahr implizieren in der Psyche der Menschen und dass Menschen später evakuieren, weil sie weniger Angst haben und es dadurch mehr Todesopfer gibt. Und andersrum betrachtet ist natürlich so, dass die Wirbelstürme mit männlichem Namen mehr Angst produzieren, Menschen schneller evakuieren und es weniger Todesopfer gibt. Das heißt, es gibt knallharte empirische Forschung zu der Tatsache, dass das Benennen von Gruppen oder Umständen, Tatsachen als männlich oder weiblich unmittelbar Konsequenzen hat für unser Handeln. Und das ist in der Politik relevant. Und gerade bei einem Thema, das so zentral ist, wie das Thema Menschen auf der Flucht.
Also ich lerne daraus, es lohnt sich sehr genau zu formulieren. Es lohnt sich auch immer sehr genau hinzuhören auf den Klang der Worte und was da mitschwingt. Was würden Sie sagen, was geben Sie uns mit für den Alltag? Und wird das immer wichtiger, noch genauer hinzuhören, gerade jetzt hier im Jahr des Wahlkampfs?
Das ist jedenfalls so. Und es ist ja, wir haben es ja auch gesehen in den letzten Monaten, wenn nicht Jahren, dass ja auch die Politik immer stärker Teil unseres Alltags wird. Also die Menschen, heute ist es ja so, egal wo sie hingehen, sei es eine Taxifahrt vom Flughafen zum Hotel, sei es, dass sie im Café irgendwo sitzen und eine Unterhaltung am Nachbartisch mithören. Politik ist richtig im Alltag angekommen und wir alle konsumieren politische Berichterstattung zum Beispiel. Wir lesen die Zeitung, wir hören das Radio, wir schauen abends unsere Shows. Das heißt, natürlich, wir müssen ganz genau und gerade in Zeiten wie diesen politisch hinschauen, was transportiert die Sprache. Und wissen Sie, das ist viel leichter und viel schneller gemacht, als man manchmal so denkt. Sie können zum Beispiel, wann immer Sie ein Schlagwort haben, nehmen wir jetzt das Schlagwort Steuerlast, so, dann streichen Sie sich mal gedanklich Steuer weg. Steuer ist ja ein abstraktes politisches Thema und überlegen sich im Alltag, was ist eine Last? Was assoziieren Sie? Dann werden Ihnen Sachen in den Kopf schießen wie Bürde, Rucksack, schwer, negativ.
Das belastet mich.
Stress. Ne? Genau, es belastet mich. So. Und dann haben Sie schon eine Frame-Analyse gemacht. Dann haben Sie schon gesehen, aha, und diese Alltagserfahrung, ja, all mein gesammeltes Weltwissen zum Thema Last, das soll ich jetzt hier auf die Steuern übertragen. Und dann können Sie hinterfragen, naja, will ich das denn so? Geht es mir denn so mit Steuern? Oder habe ich eine ganz andere Perspektive und sehe Steuern als eine Form der Befähigung oder des Schutzes? Sind Steuern vielleicht gut? Ja, weil sie mich individuell, mein persönliches Leben, mein berufliches Leben, aber natürlich auch die Gesellschaft an und für sich befähigen und schützen durch das Kollektiv. So, und dann können Sie wirklich von Begriff zu Begriff durchgehen und relativ schnell, richtig im Alltag, nehmen sich einen Kugelschreiber, ein Stück Papier und schreiben sich auf, was assoziieren Sie zu einem Begriff, und dann sind Sie der Sache relativ schnell auf der Spur.
Okay, dann nehme ich mal die Worte Müllentsorgung und Geringverdiener. Ich glaube, da lohnt es sich, drüber nachzudenken. Vielen Dank, Elisabeth Wehling, dass Sie uns das mit dem Framing tatsächlich erklärt haben. Das war HR Info, das Interview. Mein Name ist Stefan Büchler. Alle Informationen zum Gespräch und den Podcast zum Runterladen finden Sie auf hrinforadio.de.